prägt, bewegt, gesendet. Wenn wir der Heidi gut zugelassen haben in ihren Beschreibungen, dann erahnen wir, wie wir als Predigerteam auf diesen Titel gekommen sind. Wenn wir dann nämlich über die Schulter geschaut haben, so die ersten 7 Kapitel von der Apostelgeschichte, merken wir, wie dermassen prägt ihres Unterwegssein von dem Heiligen Geist war. Was für einen Unterschied das gemacht hat im Vergleich zu der Zeit vorher, wo sie nach der Kreuzigung verschwunden sind, wie die grössten Angsthasen. Und sie sind prägt worden von Jesus, ihrem Unterwegssein. Sie sind prägt worden von dem Heiligen Geist und haben das die Reich Gottes DNA nur so aufgesogen. Und es hat etwas gemacht mit ihnen. Das ist nicht einfach nur zum Selbstzweck da gewesen, sondern das hat sie innerlich und äußerlich in eine Bewegung gebracht. Wir sehen heute noch eine Bewegung, die ein bisschen unliebsam war im ersten Moment, aber es hat sie in Bewegung gebracht. Von was lässt du dich prägen? Von was lässt du dich prägen? Und ich meine jetzt nicht, dass du gerade zu der Sonntagsschule Antwort springst und sagst, ja natürlich Jesus. Von was lässt du dich wirklich prägen? Hast du schon mal überlegt, wie merke ich eigentlich, was mich wirklich prägt, was wirklich in mir drinsteckt? In welche Richtung mich die Prägung treibt? Und unser heutiger Abschnitt malt uns vor Augen, wie ein schwieriger Moment, schwierige Umstände offenbar werden lässt, was die Apostel wirklich prägt hat. Darum auch so der Titel, du hast mir noch eins vorenthalten, oder von Krise, Kreis und Herzensveränderung. Was für Kreis das gezogen hat? Ich kann nämlich gute Kreise ziehen, es kann schlechte Kreise ziehen, schwierige Kreise ziehen, segensvolle Kreise ziehen. Ich habe Mayo mitgebracht. Wer gern Mayo? Lieber Senf. Also, ich habe für... Wer mag das Mayo-Brötchen so zum Vorspeis? Also, da drücken wir mal drauf. Dünnt ihr da ein Mayo-Brötchen? Es sieht nicht nach Mayo aus. Es ist ein bisschen giftig. Also, sorry Leute, das ist Mayo. Fast hat er reingebissen und schon eine leichte Enttäuschung in seinem Gesicht habe ich wahrgenommen, dass jetzt da kein Mayo-Brötchen daherkommt. Hey, das ist so ein Indiz, so ein Schlüssel. Denn in dem Moment, wo Druck kommt, in dem Moment wird offenbar, was in uns drinsteckt. Ich habe jetzt sehr Hemdsärmelige so verbaut. Ich hatte mal so ein Erlebnis gehabt, wo meine Teenies so richtige Tauben gefüllt haben und ich richtig herzhaft reingebissen habe. In dem Moment, wo Druck kommt, wird offenbar, was wirklich drin steckt. Und das ist das, was die da erleben, in dem Moment. Und du hast es wunderbar skizziert, wie der Heilige Geist am Pfingsten gekommen ist, wie sie in eine Gemeinschaft gewachsen sind, wo es gefackt hat, als junge Gemeinde in Jerusalem unterwegs zu sein. Da ist richtig, da lesen wir Kapitel für Kapitel, wie Menschen geheilt worden sind, wie sie die Wirkungen vom Heiligen Geist gespürt haben. Hey, wir können sagen, in dem Bild, wie du uns vor Augen gemalt hast, die sind richtig gut unterwegs gewesen als junge Gemeinde. Also, wir können sagen, sie sind gesegnet unterwegs gewesen. Und schneller als ihnen lieb ist, kommt der Punkt, wo Probleme kommen. Problem von innen, Problem von außen. Bis zu dem Moment, wo ein Stephanus gesteinigt wird. Und alles nur, weil er so leidenschaftlich das tut, was Jesus ihm auftragt hat. So leidenschaftlich von dem Evangelium redet. und es auch lebt. Und gell, der Punkt von dieser Steinigung, wo sie vor die Stadt rausschleifen, hey, das ist nicht gerade das, was ich unter gesegnetem Gemeindebau verstehe. Und jetzt haben wir so eine leichte Schwere in der Luft. Jetzt ist der Moment da, wo sich zeigen muss, was es denn ist, wo in ihnen drinnen steckt. Ob die ganze Phase, die sie in Jerusalem erlebt haben, nur Fassaden ist? Oder ob es wirklich sie sich als geprägte, bewegte und gesendete nicht nur verstehen, sondern ob es wirklich drinsteckt? Und ich kann mir jetzt eine kleine Randbemerkung nicht verkneifen. Wenn wir schon, bevor wir jetzt zum Text kommen, mal überlegen, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns als Viva Chile in Wil? Wenn ich jetzt von außen in diesen knapp, noch nicht ganz zwei Jahren, wo ich miterleben darf, was so ein bisschen bei uns abgeht, den Prozess beobachten darf, dann glaube ich, oder habe ich es von außen so erlebt, ein bisschen ähnlich schön und gesegnet, wie wir in dieser Urgemeinde das gesehen haben. Ich habe so die Zukunftswerkstatt, die war, den Traum vom Familienschwerpunkt, der am Wachsen war. Und dann, wie wir in das Ringen reingekommen sind, wer wir denn da anstellen wollen. Und dann das absolute Bois, wie wir den Robin und Rea gefunden haben, in einem Tempo, wo keine andere Kirche in der ganzen Schweiz rundherum einfach so einen einfachen roten Faden haben, wenn sie etwas Neues suchen. Und wie wir den Start mit ihnen dürfen erleben. Ganz ehrlich, ich habe für mich ganz viel von dem «Wow, wir sind als Gesegnete unterwegs, trotz vielleicht kleinen Stolpersteinen und schwierigen Momenten. Da dürfen wir uns freuen. Das Fest, das gestern war, Sachen, die neu werden, innen und außen, da dürfen wir uns freuen.» Und gleichzeitig, ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Respekt vor dem Moment, wo so erste Stolpersteine auftauchen. Weil weißt, das gilt auch für uns als Viva Chile in Wil. Erst in dem Moment von diesen Stolpersteinen zeigt, was wirklich in uns drinsteckt. Also, wenn es zum Beispiel plötzlich ein bisschen länger geht, bis der Robin und wir als Gemeindeleitung sagen, das ist es jetzt. Oder wenn man etwas versucht und dann geht es erst nicht und man muss auf ein zweites ausweichen. Dann, ob wir dann noch den Schnuff haben, ob wir dann noch Feste feiern wie gestern, wenn wir dann sagen, nein Gott, wir glauben wirklich. Also das ist eine Spur, die du uns gezeigt hast. Erst wenn der Druck kommt, zeigt es, was in uns drinsteckt. Und darum ist es nicht nur ein happy, fröhlicher Bibeltext heute Morgen, sondern etwas, wo ich glaube, das wird uns noch herausfordern. Wie gehen wir in den nächsten Schritt weiter, wenn es vielleicht auch mal ein bisschen holperiger wird. Ja, aber zurück zu unserem Text. Deine Frage ist gut, oder wie sind sie umgegangen mit dem, was jetzt da passiert? Wie sind sie umgegangen nach dieser brutalen Steinigung vom Stephanus? Wie sind sie umgegangen mit dem Moment, wo man das Gefühl hat, plopp, sagen Gott, es ist weg? Und dazu hören wir jetzt auf den ganzen Bibeltext. Ich habe ein Audio mitgebracht. Du darfst zurücklehnen oder deine Bibelführer nehmen und mitlesen. Da Apostelgeschichte 8, 1-25, ist ein längerer Text. Du darfst die Augen zutun.
Apostelgeschichte 8.
Zuhören.
Saulus war mit der Steinigung von Stephanus völlig einverstanden. Noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen und zerstreuten sich in die Landbezirke von Judäa und Samarien. Stephanus wurde von einigen frommen Männern begraben, die für ihn eine große Totenklage hielten. Saulus aber setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er ließ die Häuser durchsuchen, Männer und Frauen fortschleppen und ins Gefängnis werfen. Die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Einer von ihnen war Philippus. Er kam in eine Stadt in Samarien und verkündete den Menschen dort, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Die Einwohner hörten ihm aufmerksam zu. Alle waren beeindruckt von seinen Worten und von den Wundern, die er wirkte. Böse Geister wurden ausgetrieben und verließen mit lautem Geschrei ihre Opfer. Es wurden auch viele Menschen geheilt, die gelähmt waren oder andere körperliche Gebrechen hatten. Darüber herrschte große Freude in der ganzen Stadt. In jener Stadt lebte auch Simon, Ein Mann, der seit vielen Jahren Zauberei getrieben und durch seine Künste viele in Erstaunen versetzt hatte. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein und wurde von allen, ob jung oder alt, bewundert. Dieser Mann ist die große Kraft Gottes in Person, sagten die Leute. Sie standen ganz in seinem Bann, weil er sie jahrelang mit seinen Zauberkünsten beeinflusst hatte. Aber nun glaubten sie Philippus, der ihnen die rettende Botschaft von Gottes Reich und von Jesus Christus verkündet hatte. Männer und Frauen ließen sich taufen, unter ihnen auch der Zauberer Simon. Nach seiner Taufe begleitete er Philippus überall hin und sah dabei voller Staunen die großen Zeichen und Wunder, die geschahen. Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samarien Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden Apostel kamen in die Stadt und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Als ihnen die Apostel nach dem Gebet die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Simon hatte dies alles gesehen. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte: Verhelft auch mir dazu, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Doch Petrus wies ihn zurecht. Fahr zur Hölle mit deinem Geld. Denkst du wirklich, dass man Gottes Geschenk kaufen kann? Für dich gibt es Gottes Gaben nicht, denn du bist ihm gegenüber nicht aufrichtig. Bereue deine Bosheit und kehr um zu Gott. Bitte ihn, dass er dir diese abscheulichen Absichten vergibt. Denn ich sehe, dass dein Denken ganz vergiftet ist. Du bist in deiner Schuld gefangen. Da rief Simon erschrocken: Betet ihr für mich zum Herrn, damit mir erspart bleibt, was ihr mir angedroht habt. Nachdem sie in jener Stadt bezeugt und gepredigt hatten, dass Jesus der Herr ist, kehrten Petrus und Johannes nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie auch in vielen Dörfern Samariens die rettende Botschaft von Jesus.
Das ist so der nächste Teil von unserer Story. Was für eine Grundstimmung kommt dir entgegen, wenn wir dem jetzt einfach so zugelassen haben? Vielleicht ein paar Stimmen.
Mühsal.
Definitiv. Angst. Leiden.
Genervtheit.
Ein Aufbruch. Genau. Für das, was war, ist sehr krass, ja. Ja. Wie geht's andere? Ja. Beides ist da, oder? Das war definitiv eine schwierige Situation. Unglaublich. Und sie machen weiter. Die lassen sich nicht aufhalten. Philippus lässt sich nicht aufhalten. Und so der letzte Satz, den wir gehört haben, dass sie sind in Samaria angekommen und viele Menschen kommen zum Glauben. Die haben noch Erfolg damit. Mit dem, was am anderen Ort verfolgt worden sind. Und wenn wir jetzt das Stichwort Samaria, wo ein paar Mal drin vorkommt, da gehört, dann muss uns das aufhorchen lassen. Wo haben wir das nämlich schon mal gehört? Ganz am Anfang von der Apostelgeschichte. Oder? Kennen wir alle. Das ist so der Weg von Distanz von Jerusalem zu Samaria. Jesus hat ihnen gesagt, hey, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und eben auch Judäa, Samaria und darüber hinaus. Und wenn wir bis jetzt so unsere Story verfolgt haben und uns so gefreut haben über das, was denen in Jerusalem alles passiert ist, könnte man aber auch sagen, hey, die Kerlis, die haben jetzt also erst so den oberen Teil oder den ersten Satz ernst genommen. Hey, die sind bis zu diesem Punkt, Apostelgeschichte 7, nicht so wirklich in der kompletten Vision von Jesus gelaufen, sondern haben sich mit dem ersten Teil zufrieden gegeben. Bis Kapitel 7 hocken die in Jerusalem. Und dann heisst es, am Anfang von unserem Abschnitt, noch am gleichen Tag, wo die schwere Verfolgung einsetzt, wie wir sie gehört haben, flüchtet sie, zerstreuen sie sich und landet in diesem Landbezirk, in diesem Umfeld, in diesem Umland von Samaria und Judäa. Und da drin kommt uns etwas von dem Spannungsfeld, das du so schön auf den Punkt gebracht hast, entgegen. Denen fliegt die Kirche um die Tore. Also, wenn man ein bisschen rechnet, das war eine Kirche, wo etwa 5'000 Leute waren. Und in dem Moment zerspickt es die. An anderer Stelle lesen wir den Apostel und ein kleines Grübli bleiben zurück. Oder die einen Apostel. Und die anderen sind einfach weg. Und trotzdem heisst es, die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündigen überall die rettende Botschaft von Jesus. Die lassen sich das Maul nicht verbieten. Und wenn man den Text so hört, oder mir geht es so, dann bleibe ich so schnell an dem Vers 4 hängen. Dann so, wow, genau, roter Faden, Gottes Idee, die verkündigen die frohe Botschaft. Und ich überliess, vielleicht geht es dir anders als mir, ich überliess, dass der obere Teil da, oder, dass es doch eine ganz schwierige Situation war. Also die Freude tut mir ein bisschen so ein bisschen das Schwierige hinter den Vorhang. Die hatten eine Krise gehabt. Da war die Gemeinde plötzlich leer gewesen. Aber nicht nur das, oder für einzelne Menschen. Die haben ihre Häuser verloren. Die haben nicht mehr gewusst, ob sie jemals wieder zurückkommen. Vielleicht Freunde zurückgelassen, Familienmitglieder zurückgelassen. Das ist nicht einfach so locker flockig, ja, dann flüchten wir halt und ja, wir können dort auch den Auftrag von Jesus erfüllen. Das ist zutiefst existenziell einschneidend gewesen. Und du hast gesagt, dass die weiter vom Evangelium geredet haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und es zeigt, was in ihnen drin steckt. Dass, wenn man da Druck drauf kommt, dass eben nicht Meier rauskommt, sondern Zauberstamm. Es zeigt, dass es nicht ein Eintagesflüge war, das mit dem Jesus, sondern dass sie das irgendwo so tief in sich drin hatten, so tief prägt sie sind, oder? Prägt sie sind. Das aufgesogen haben, dass sie gar nicht anders können, dass sie übergesprudelt sind. An einer anderen Stelle heisst es, mit dem, wo dein Herz voll ist, das kommt einfach raus. Ich glaube, das ist dann da passiert an dieser Stelle. Und der Philipp ist Gott und er verkündigt das Evangelium und wir können sagen, so menschlich gesehen, er hat Erfolg. Er hat Erfolg, sogar der einflussreiche Zauberer, der Simon, der kommt zum Glauben. Und das war wirklich sehr ein einflussreicher Typ. Da sind Menschen von weit her gekommen, um die Wunder von dem zu sehen und sich von ihm heilen lassen und was auch immer. Und der Simon, der einflussreiche, mächtige Zauberer, der ist beeindruckt von dem, was da abgeht. Beeindruckt von dem, was er von diesen Christen sieht und erlebt, was der Heilige Geist wirkt. So dass wir über ihn gelesen haben, er kommt zum Glauben und lässt sich taufen. Wie ganz, ganz viele in dem Umland von Samaria auch. Und dann heisst es, darüber herrschte große Freude in der ganzen Stadt Samaria. Gott wirkt, auch in Krisen. Und ich habe es jetzt hier nochmal so ergänzt, Gott wirkt durch Menschen, auch in Krisen. Und wenn man so ein auf der Zunge zergehen lässt, Gott wirkt in dem Moment genau durch die, die eigentlich am meisten von dieser Krise betroffen waren. Gott baut sein Reich, unabhängig von den äußeren Umständen. Und das ist auch vielleicht ein bisschen hart. Er baut sein Reich auch unabhängig davon, ob ich jetzt mitmachen oder ob ich abhauen und trötzle. Wenn wir heute so ein bisschen in die Welt schauen, sehen wir, dass in verschiedenen Gebieten, dort wo Christen unter Druck kommen, dort wo Christen sich plötzlich verstecken müssen, dort wo Verfolgung ist, dort passieren Sachen. Dort passiert genau das, auch heute, dass das Evangelium sich rasanter ausbreitet, als man manchmal denkt, dass es Sinn machen würde. Und vielleicht können wir mit dieser Stelle sogar gedanklich noch mal einen Schritt weitergehen und sagen, Gott baut sein Reich manchmal auch dank Verfolgung. Oder dank Krisen. Ich weiss, dass das ein bisschen ketzerisch klingt. Aber überleg mal, hast du schon, oder wer hat schon mal erlebt, dass er dank einer persönlichen Krise, dank etwas Ungewolltes im Leben, wo man eigentlich am liebsten weg hätte, im Nachhinein drauf schaut und sagt, aber ich bin so dermaßen gewachsen, persönlich, glaubensmäßig, was auch immer, wo eine Krise zu deinem Wachstum geführt hat. Kennst du das? Man hat es manchmal lieber anders. Aber wenn man die Apostelgeschichte lesen, von was sich die Apostel prägen lassen, dann ist das genau eine von diesen Botschaften. Gott wirkt auch durch Krisen. Gott wirkt durch dich und mich. Gott hat nicht durch die Kirche von Jerusalem gewirkt, in dem Moment, wo so geschlossen irgendwie ein paar Leute ausgesendet hat, weil einfach alles gerade gut läuft und weil sie ein bisschen Überfluss haben. Gott hat durch einzelne Menschen, die in dem Moment zerstreut worden sind, gewirkt. Und ich glaube, das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen und sagen, hey, Gott wirkt durch dich, an dem Platz, wo er dich hingestellt hat. Egal, ob du der einzige Christ bist, egal, ob du dich als Gesandter siehst oder halt einfach mühsamerweise dort musst sein. Dort, wo du bist, im Schönen, aber auch in der Krise, dort bringst du ein Stück Reich Gottes. Und er wirkt durch dich. Lass uns zurückkommen zu unserem Text. Da lesen wir, dass bei denen, die in Jerusalem geblieben ist, die Nachricht ankommt, dass da etwas abgeht, auch in Samaria plötzlich. Dass das Evangelium in Samaria eingeschlagen hat. Und sie hören das. Und jetzt schicken sie den Petrus und den Johannes. Das ist der Abschnitt da im Hintergrund. Und da sind wir bei einer ganz interessanten Stelle. Es passiert jetzt an dieser Stelle nochmal etwas, wo die Jünger eigentlich am Pfingsten schon mal erlebt haben. Der Heilige Geist kommt über die Menschen hier in Samaria. Wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, werden wir merken, es wird nochmal einen dritten Moment geben. Also Pfingsten, der Moment und später dann beim Cornelius, wo auch nochmal so ein Heilige Geist-Moment ist. Der Heilige Geist kommt über die Leute da. Es kommen Menschen zum Glauben, die werden getauft. Und dann kommen die Apostel aus Jerusalem, legen ihnen die Hände auf, beten für sie und die erleben Pfingsten. Pfingsten 2, 2.0 oder was auch immer. Der Geist Gottes kommt aus ihrem Leben. Und wenn die Serie bis jetzt gesehen, oder das ist der titelgebende Teil von unserer Serie. Unterwegs mit dem Geist Gottes. Das ist das Entscheidende. Und ihr erlebt das in dem Moment. Und jetzt ist das aber so eine Stelle, wo man ein bisschen aufpassen muss. Wo ich jetzt würde behaupten, es ist so eine der grossen Stolpersteinstellen. Wenn man das so liest, wie das so schön fast, wir können fast so 1, 2, 3 machen, da, wenn wir den Bibeltext so vor Augen haben. So nach dem Motto, Zutat 1, du kommst zum Glauben, Zutat 2, du lässt dich taufen, Zutat 3, jetzt kommt einer und betet über dich und dann, bam, Heiliger Geist. Wirkt fast ein bisschen so. Und ja, das ist da passiert. Und das ist da genauso passiert. Aber die Gefahr an dieser Stelle ist, wenn ich aus einem Text eine Theologie oder eine repetitive Geschichte ableite, wo das gar nicht von sich behaupten will, dass er das ist, dann kommen wir in ein oder andere schwierige Ecke. Der Text hat nämlich nicht das Gefühl, darüber zu reden, was für alle Zeit und immer passieren soll. Sondern wir sind in einer Geschichte, in einem Geschichtstext drin. Und das ist manchmal ganz entscheidend, dass wir uns vor Augen haben, was für eine Textgattung, sagen wir dem, haben wir da gerade vor uns. Wer von euch ist in einer Zeit aufgewachsen, wo es noch Telefonbücher gegeben hat? Also, magst du dich an einen Moment erinnern, wo du ein Telefonbuch aufgeschlagen hast und eine Nummer gesucht hast? Jetzt eine Frage. Hast du das Telefonbuch auf die gleiche Art und Weise gelesen wie ein Liebesbrief? Weißt du, so, ich weiß nicht, wie du Liebesbrief gelesen hast, aber so weißt, mehrmals durchgelesen und so und in der Nacht unter dem Bettdecken und schön und wow und romantisch. Nicht wirklich, oder? Das Telefonbuch liest man anders. Ich suche eine Nummer und gut ist. Und das sind unterschiedliche Textgattungen, Liebesbriefe und Telefonbücher. Und auch da zu sagen, okay, wenn der Text mal von sich vorgeht, ein Geschichtstext war, der uns erzählt, wie das damals gelaufen ist, dann würden wir einen Schritt zu weit gehen, wenn wir sagen, das ist jetzt normativ. Und gell, es gibt jenste Christen, die genau über das und über diese Situation streiten miteinander. Wie das dann zu funktionieren hat, zum Glauben zu kommen. Und wir sind manchmal nicht besser, oder? Wir sprechen es dann denen ab, dass es so funktionieren kann. Nein, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, können wir sagen, nein, es kann so funktionieren. Dass jemand irgendwo so einen Moment hat, wo jemand kommt und kräftig betet und die Welt geht auf. Und es passiert heute noch auch so. Aber wir dürfen es nicht umkehren und sagen, es muss so passieren, sonst ist etwas falsch. Weil der Text will das gar nicht von sich sagen. Es gibt andere Texte in der Bibel. Später beim Apostelkonzil, wie zum Teil wird es so eingeleitet und man merkt, das, was jetzt kommt, das gilt. Das gilt für alle Zeit. Aber dort sehen wir das dem Text an. Dort zeigt der Text von das, oder sagt die Bibel von sich selber, dass das jetzt normativ ist, was kommt. Und darum einfach so ein bisschen, der Abschnitt darf uns zu einer Lehre werden, aus einer geschichtlichen Situation, nicht einfach blindlings eine Theologie abzuleiten. Da dürfen wir ein bisschen zurückhaltend sein. Ohne, dass wir es jemandem absprechen, der sagt, ich habe es genauso erlebt. Ja, es kann sein. Aber ich habe es anders erlebt. Und das ist auch gut. Und das Spezielle an diesem Abschnitt, und darum habe ich so einen langen gewählt, ist, dass das Beispiel, das jetzt mit dem Simon kommt, eigentlich genau uns erklärt, dass es nicht das ist ja so ein Verfügbarkeitsmuster, so im Sinn von, wenn das und das und das passiert und dann bete ich noch, dann kommt dann der Heilige Geist. Und die Geschichte, wo das eingebettet ist, wo die Erklärung eingebettet ist, ist ja vielleicht sogar extra eine, die vom Simon, wo ausgewählt worden ist, um zu zeigen, Gottes Handeln ist im Fall nicht verfügbar. Das ist nämlich genau so eine zweite Hauptaussage von unserem Abschnitt. Gottes Handeln ist nicht verfügbar. Das führt uns zu dem Zauberer Simon. Der hat alles hautnäher miterlebt. Der war extrem beeindruckt, was da passiert. Wo der Petrus und der Johannes betet hat. Und dann lesen wir, Simon hatte dies alles gesehen. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, verhelft auch mir dazu, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Also der sehnt sich, der will das Muster können leben und will sogar noch zahlen dafür, dass er das kann. Und jetzt versuchen wir mal einen Schritt zurückzustehen und den Simon nicht gerade vorzuverurteilen. Nicht gerade zu sagen, der hat einfach schlechte Motive gehabt und wollte reich werden oder was auch immer oder ist ein Böser gewesen. Wir wissen von dem Text, dass er vorher schon sehr bekannt war. Dass er Menschen durch Wunder geholfen hat. Was wahrscheinlich nur möglich war als Zauberer, indem er bei dunklen Mächten angedockt hat und seine Kraft dort bekommen hat. Und damit hat er sein Geld verdient, ja. Und jetzt seht ihr, was da abgeht, dass mit dem Jesus, dass mit dem Heiligen Geist nochmals viel anders, viel grösseres Kaliber ist, als das, was er bis jetzt erlebt hat mit diesen dunklen Mächten. Dass er ja noch viel mehr Leuten helfen kann, mit dieser gewaltigen Heiligen Geistkraft. Und er macht nichts anderes, als er bisher da hat. Er denkt, er kann den Geist für sich verfügbar machen und sagt, Petrus, ich will das auch. Ist ja gar nicht so schlecht, das auch zu wollen. Ich will das auch. Vielleicht, dass ich nachher den Menschen wieder dienen kann, dass sie weiterhin zu mir kommen können, dass ich noch mehr heilen kann. Und ja, ich weiß nicht, ob seine Motive wirklich so sauber gewesen sind, wenn ich es jetzt mal versucht habe, auf der anderen Seite vom Grat zu skizzieren. Vielleicht hätten die Leute auch abhängig machen wollen für sich, kann sein. Aber der springende Punkt ist, so, das Motiv spielt gar nicht immer so eine Rolle. Bevor der Simon Jesus kennengelernt hat, hat er über die Macht, über die Kraft können verfügen. Über die Kraft, die er von diesen dunklen Mächten bekommen können aktiv verfügen, das hat gewirkt. Bis zu einem gewissen Mass natürlich. Und gell, wie man sagt, da hat er einen Deal gemacht. Da hat er einen Deal gemacht, damit das so ist. Und jetzt denkt er, und das ist das, was, glaube ich, passiert ist im Kopf, er denkt einfach in den gleichen Lebensmuster weiter. Er denkt so, wenn das damals so funktioniert hat, ich mache einen Deal mit denen und dann kann ich, Und er macht nichts anderes. Wow, Heiliger Geist, der wirkt. Jetzt muss ich doch wieder einen Deal machen. Weil sein Lebensmuster ist, ich mache einen Deal mit diesen Mächten, die durch mich wirken. Und er stellt sich vor, dass er mit einem Deal jetzt auch mit dem Geld zahlen an Petrus und Johannes auch bei dem Heiligen Geist andocken kann, bei dieser viel stärkeren Kraft, die er je gesehen hat. Aber die heftige Reaktion von diesen zwei zeigt, Gott funktioniert nicht so. Der Heilige Geist funktioniert nicht so. Über Gott können wir nicht verfügen. Ganz egal, wie rein die Motive wären oder wie lieb das man ziehen möchte oder wie gut man mit dieser Kraft könnte umgehen könnte. Mit ihm können wir keine Deals machen. Und vielleicht denkst du jetzt auch, wie kann der Simon sich nur denken, dass man mit Gott einen Deal machen kann? Was für eine crazy Idee. Mir würde mir nie in den Sinn kommen. Wirklich? Also, dann sind die wahrscheinlich alle viel reifer als ich. Aber wie schnell bist du in einer Situation, wenn du vielleicht ein leidvolles Erlebnis am Krankenbett oder selber etwas, was nicht gut ist, wo der Gedanke dorthin wandert, Gott, wenn du da jetzt eingreifst, dann mache ich für dich. Dann tun wir miteinander. Ist das nicht auch etwas Ähnliches wie beim Simon? Ein Deal? Aber Fakt ist, wir haben einen heiligen, wir haben einen schönen, wir haben einen unverfügbaren Gott, der weder in Krisen noch in Krankheitszeit, aber auch nicht in Highlight-Phase, wo es Fakt verfügbar ist für uns. Und das ist ein Spannungsfeld, das fordert uns raus. Und weißt, wir können es nämlich jetzt auch weiterziehen, richtig schöne Aspekte. Oder er ist auch nicht, oder wir können ihn auch nicht verfügbar machen durch besonders viel Gebet. Also nur weil wir jetzt die Gebetsstunde doppelt so voll machen, auch wenn ich mir das wünschen würde, können wir nicht sagen, Gott, das ist ein Deal. Wir können alle Gebetsstunde und dann. Leider nein. Nicht durch unser Geld, das wir geben, nicht durch besonders viel Leistungen. Absolut nicht. Und das, wir wissen es im Kopf, aber das müssen wir mal aushalten. Mich ihm anzuvertrauen heisst, ich versuche wegzukommen von dem. Ich versuche, mich von ihm prägen zu lassen, von ihm senden zu lassen, von ihm bewegen zu lassen, mit seinem Flow unterwegs zu sein. Und das ist und bleibt herausfordernd. Und darum hörte ich mich auch ein bisschen Simon vorschnell zu verurteilen. Weil das, was der da erlebt, das geht echt tief. Wenn wir das uns auch vor Augen malen, bedeutet das nämlich, oder in diesem Textabschnitt, man kann zum Glauben kommen, man kann getauft sein und trotzdem die alten Denkmuster wie ganz einen lauten startenden Flugzeugjet irgendwo im Leben haben. Versuchen, in den alten Denkmuster weiterzugehen. So die alten Lebenskonzepte von, was es auch immer ist bei dir, einfach drüber zu stülpen über ein frommes Leben. Eben so eine Fassade zu machen, so eine Mayo-Fassade. Ich nenne es am liebsten so eine Jesus-Fassade. Das ist möglich. Ich kann es auch positiv formulieren. Ich kann zum Glauben kommen, mit Jesus unterwegs sein, mit dem Heiligen Geist unterwegs sein und trotzdem Zeit brauchen, dass die Muster, die uns prägen, die Muster, die Simon prägt haben, dass die sich verwandeln in seinen Blick, in sein Herz. Und vielleicht sind die einen oder anderen am Impulsabend am ersten von Roland Hartmeier, wo genau das auch nochmal vor Augen geführt hat, so die Reihenfolge Belong, Believe, Behave. Vermutlich gehört das in unsere Zeit rein, dass wir den Menschen noch mal ein bisschen mehr Zeit geben müssen. Wenn wir jetzt aber an Simon anschauen, denken wir, der Simon hat auch noch ein bisschen Zeit gebraucht, bis er das wahrscheinlich klar kapiert hat. Dass wir zuerst einfach in dieser Gegenwart von dem Jesus leben, in dieser Gegenwart von einer Gemeinde leben, wo wir geprägt werden dürfen, wie die Apostel geprägt worden sind. Weil der springende Punkt liegt tiefer. Der liegt in dieser Herzensveränderung. Und Herzensveränderungen brauchen Zeit. Und wir lesen hier, der Petrus schießt den Simon regelrecht zusammen. Im Griechischen steht da, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Du bist immer noch in einem alten Herzensmuster gefangen. Also du versuchst etwas zu zeigen, eine Fassade, die nicht drin steckt. Du versuchst, deinem alten Lebenskonzept einen geistlichen Anstrich zu geben. Das ist so der Zusammenschiss, der an dieser Stelle kommt. Und er knüpft aber mit seiner Kritik an und er sagt, hey, fokussiere auf dein Herz. Im Vers 23, denn ich sehe, dass dein Denken ganz vergiftet ist. Dein Herz vergiftet dein Denken. Also der Petrus sagt ja nicht, dein Problem ist, dass du Geld zahlen willst oder dass du irgendwelche Deals noch machen willst. Er bleibt nicht an dieser Oberfläche. Sondern das Problem ist dein Herz. Das vergiftet dein Denken. Das versucht dich in dieser alten Spur zu halten. Und so wird die Aussage, die recht harsch daherkommt von Petrus, zu einer Einladung, lass dein Herz umgestaltet werden. Lass dich prägen von dem Heiligen Geist. Von der Crew, die jetzt da ist. Bei ihnen war. Das ist das, was der Simon noch gefällt hat in dem Moment. Die tiefe, vorwärts bewegende Herzensveränderung, die ihn mehr und mehr in den Clou von Jesus verwandelt hat oder verwandeln wird. Und das braucht Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich gar nicht so gut, wie lange das bei dir war. Aber das ist in den wenigsten Fällen einfach zack da. Und wir sind so verleidet, aufs Äußerliche zu schauen, wie sich jemand neu gut verhält oder richtig christlich verhält. Und sehen nichts von dem, was drinsteckt, was wirklich drinnen ist. Und dann fokussieren wir so auf die äußeren Hüllen, oder? Die beliebten sind also all die moralischen, all die ethischen Sachen, wo man findet, das ist im Fall wichtig so. Und dann schauen wir ein bisschen genauer. Aber das sagt nichts über das aus, was drinsteckt. Und wenn ich mich selber beobachte, wenn ich Christen beobachte, die neu zum Glauben kommen, dann ändert sich wie beim Simon oft in der ersten Phase nicht einfach alles. Da wird bei den meisten irgendwelche entscheidende Ecken haben, die wir vielleicht als entscheidend finden und sogar zu Recht als entscheidend finden, die im ersten Moment einfach nur alt sind. Punkt. Wo sie im gleichen Muster weiterleben, wo ich im gleichen Muster weitergelaufen bin. Und es braucht Zeit, dass man in eine Veränderung hineinkommt. Aber hey, der Heilige Geist, den wir jetzt am Beobachten sind in dieser ganzen Serie, hey, der ist doch nicht unfähig. Der kann doch Schritt für Schritt die Veränderungen herbeiführen. Vielleicht hast du bei dir selber erlebt, wenn er es bei dir hätte können, oder ich sage es jetzt lieber von mir, wenn er es bei mir hätte können, dann kann er es vielleicht auch bei dem links und rechts, der sich bis jetzt noch nicht ganz so angepasst verhalten. Und wenn man als Viva-Killerin will, davon träumt, dass man vielleicht durch Familiensündig, vielleicht durch das Dienstagskaffee, vielleicht aber auch, wenn man mit den Senioren einen Kaffee-Moment haben, der so sein soll, dass man Leute einladen kann. Wenn man den Traum hat, dass da Menschen dazukommen, die Jesus noch nicht kennen. Wenn man den Traum hat, irgendwo Kirche nach aussen, Kirche für andere zu sein, wo Viva in der Schweiz sich ganz gross auch auf die Fahne geschrieben hat, dann müssen wir uns bewusst bleiben, das ist oft ein langsamer Prozess. Da werden wir so Simons haben und die werden sich komplett komisch verhalten. Und bitte, liebe Leute, lasst es uns miteinander aushalten. Nicht gleichgültig sein, nicht nichts sagen, aber im richtigen Moment das Richtige. Und lasst uns aufs Herz fokussieren, auf das, was drinsteckt. Und nicht aufs Verhalten, Ethik und was auch immer im ersten Moment. Das Wort, das Petrus an dieser Stelle verwendet, ist das bekannte Metanoia. Da könnte man eine ganze Predigt darüber machen, darum fange ich jetzt gar nicht an damit. Aber das Wort ist aus zwei Teilen zusammengesetzt. Einüben, umdenken von einem neuen Weg. Und wer immer in seinem Leben schon mal etwas Neues hat müssen einüben, etwas, das gar nicht so ihm passt, vielleicht ist es eine neue Essensgewohnheit, vielleicht ist es ein neuer Aufstehrhythmus oder was auch immer, weiss, wahrscheinlich ist das nicht zack da. Also, sonst melde dich bitte, ich würde gerne lernen von dir. Einüben braucht Zeit, einüben braucht Schritt, einüben braucht Aufsaugen und es uns drin finden und prägen lassen von dem Neuen, das da kommen soll. Und genau auf so einen Weg lädt der Petrus den Simon ein. Er sagt an dieser Stelle, hey Simon, denk um. Es ist nicht mehr wie vorher. Du musst nicht mehr denken, dass du irgendwelche Deals machen musst. Lass dich neu prägen. Lass dein Herz bewegen. Und wird zu einem prägten, bewegten und gesendeten. Genau das ist der Weg, der auch unsere Nachfolge ausmacht. Wo ist die Apostelgeschichte, das unterwegs mit dem Heiligen Geist immer wieder einladen dazu. In kleinen einzelnen Momenten umzudenken, neu zu denken, uns neu Gott hinzugeben, zu sagen, okay, nein, das geht jetzt anders. Ah, nein, weniger von mir, mehr von ihm. Die Gedanken Gottes über uns in unserem Leben einzuüben. Das geht auch im Christlichen so, oder? In unserem Gebet. Die Gedanken, die vom Himmel herkommen, haben wir es in dieser Serie schon gesagt am Anfang. Die himmlischen Gedanken zu unseren Gedanken machen und nicht zu versuchen, uns das Gott überzustülpen. Funktioniert eh nicht. Das ist ein Einüben und ein Umdenken. Und vielleicht ist die entscheidende Frage, weil ja, es ist ja schön, wenn ich sage, ich muss einüben, dann kann ich das so schön weit weg von mir halten. Weil es gibt noch tausend Sachen, die ich einüben muss. Aber vielleicht ist die entscheidende Frage heute Morgen, wo legt Gott dir heute etwas aufs Herz? Ein kleiner Punkt, vielleicht ein kleines Detail. Wo spürst du den Heiligen Geist, der sagt, da ist es jetzt dran, einen Übungsschritt zu machen, in etwas umzudenken? Und das macht die Kirche aus. Das macht die Gemeinschaft aus. Nicht die gute oder die schlechte oder die lange oder die kurze Predigt. Nicht das Wissen, das du dir aneignest, sondern dort, wo irgendwo etwas von dem, wo Gott dir sagen möchte, und das kann jedem ganz anders sein, anfängt gurgeln in deinem Inneren, in deinem Magen, wo auch immer. Wo du kannst sagen, da werde ich aktiv. Da möchte ich anfangen umdenken. Da möchte ich aufhören, faule Deals zu machen. Da möchte ich aufhören, meine alten Muster von, ich muss alles im Griff haben, ich muss alles im Griff haben, was es auch immer bei dir ist. Ich möchte die anfangen loszulassen und einzuüben, mich von etwas Neuem prägen zu lassen. Mich prägen zu lassen von dem Geist, der mit dir ist. Ich möchte die drei Sachen zusammenfassen von heute. Gott wirkt um Menschen auch in Krise, so haben wir angefangen. Lass dich von schwierigen Umständen nicht entmutigen. Bleib dran. Erzähl das weiter, was dir aufs Herz gelegt ist. Bleib dabei, dass wir Gottes Wirken, dass wir seinen Geist nicht irgendwo in eine Richtung drängen und zwingen können. Er ist unverfügbar, er bleibt unverfügbar. Und dann schlussendlich mach einfach die kleinen Schritte, die Herzensveränderungen, die für dich dran sind. Wenn wir so unterwegs sind, dann führt das nicht nur in eine neue Freiheit, sondern auch in eine gesunde Gelassenheit. In eine Gelassenheit, und jetzt sind wir an dem Punkt, in eine Gelassenheit, die Kreis zieht. In unser Samaria, in unser Umland, wo rausgeht von da, von deinem Zuhause, von dieser Kirche, zu den Menschen, die Gott dir vor die Füße legt. Nicht zu allen anderen, zu denen, die er dir vor die Füße legt. Und wir feiern heute jetzt miteinander das Abendmahl. Und ich lade dich ein, die Gedanken mitzunehmen in die Phase vom Abendmahl. Wo möchte Gott dich herausfordern, etwas anfangen umzuüben, umzudenken? Und das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl. Das Abendmahl erinnert uns an ganz viel, aber ich habe einen Aspekt für heute rausgepickt. Das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl daran, dass Jesus alles da hat. Es ist vollbracht, hat er an dem Kreuz gesagt. Du musst nicht mit deiner Leistung knurzen. Du musst nicht mit deinem «Ich habe es im Griff» unterwegs sein. Er hat es da. Er ist vorausgegangen. Er ist der Erste. Wir dürfen ihm nachfolgen. Wir dürfen uns einklingen. Wir dürfen uns prägen lassen von dem, was er für uns da hat. Und wenn wir das Abend mal feiern, wenn wir uns daran erinnern, wie er abgestiegen ist aus dieser Göttlichkeit, wie er zutiefst Mensch geworden ist und sogar noch tiefer runter indem er sich an das Kreuz nageln hat. Dann könnte nichts Tiefes, nichts Stärkeres da sein von einem Ja zu dir. Von einem Ich bin für dich. Ich kann für dich alles geben. Und du darfst dich einfach einklinken. Und mit mir anfangen zu üben. Schritt für Schritt. Vater im Himmel, ich lobe dich.